Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Die letzte Sendung.
Jetzt warum denn guten Abend? Man kann das doch auch tagsüber hören.
Das kann man immer hören. Aber wenn ich guten Tag sage, passt es nicht. Das ist aber, da sie abends eingestellt wird, für mich der gute Abend. Gut. Ich wollte aber sagen, dass die letzte Sendung ist.
Vor der CeBIT.
Vor der CeBIT, ja. Also soll keiner einen Schrecken bekommen. Wir machen natürlich weiter. Nächste Woche sind wir dann auf der CeBIT und senden von der CeBIT. Aber bis dahin haben wir noch ein ganzes Bündel von interessanten Informationen zusammengeschnürt. Unter anderem wollen wir uns mal damit befassen, wie denn die heutigen Computerspiele, was die für eine Leistung eigentlich benötigen, was die Grafikkarte leisten muss und ob es da nicht neue Verfahren gibt, die die Sache noch mehr beschleunigen können und noch realistischer machen. Dazu sprechen wir nachher mit Herrn Professor Philipp Slusalek von der Uni Saarbrücken.
Eigentlich ist das ja gar nicht so ein ganz tolles Thema für uns, Spielen, das haben wir eigentlich, elektronisches Spielen, immer weit von uns gesetzt. Aber wir hatten in der Redaktion damals beim Computerclub einen, der hieß Felix Buschbaum.
Heißt er auch heute noch?
Er heißt auch heute noch so und er hat ja, ist ja mittlerweile Germanist, Master of Arts und er macht jede Menge Lösungsbücher. Ich glaube, er hat mittlerweile fast 100 Lösungsbücher geschrieben. Wir werden mit ihm telefonieren, uns mal sagen lassen, was jetzt auf der CeBIT so los sein wird in puncto Spielen.
Ja, und dann, weil wir nun mal beim Spielen sind und wir eigentlich auch nie richtig erwachsen geworden sind, haben wir auch gespielt. Wir sind bei der Firma Tobit in Ahaus in den Flugsimulator geklettert. Der Wolfgang Back hat das Aufnahmegerät gehabt, damit meine ich nicht die Tüte, wo man vielleicht irgendwas reintut, wenn es einem schlecht wird, sondern ein richtiges Aufzeichnungsgerät und ich bin geflogen, vorsichtig, musste mich in Acht nehmen vor UFOs und wie sich das da drin anhört, wie realistisch das wirklich ist, das wollen wir nachher auch nochmal zeigen.
Ja, wir hätten 51 Luftballone knallen lassen können, wir haben aber nur 3 geschafft, um es vorwegzunehmen, aber es war ganz lustig.
Gut, dann kommen wir zum ersten Thema. Ich begrüße Herrn Professor Philipp Slusalek von der Uni Saarbrücken. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Herr Professor, Sie sind an die Öffentlichkeit getreten mit einem neuen Verfahren, mit dem man Raytracing, also Strahlenberechnung, beschleunigen kann. Was ist eigentlich Raytracing und wofür braucht man das?
Raytracing ist ein Verfahren, mit dem ich Bilder von dreidimensionalen Szenen, wie sie im Computer beschrieben sind, sagen wir ein Auto, sagen wir ein Flugzeug, aber eben auch eine Spielszene aus einem Computerspiel, wie ich Bilder von diesen dreidimensionalen Szenen erzeugen kann. Und da gibt es im Prinzip 2 Verfahren, die man dort einsetzen kann. Das eine ist das sogenannte Rasterisierungsverfahren. Das ist heute quasi in jedem PC drin ist. Wenn ich heute Computerspiele benutze, dann wird genau dieses Verfahren eingesetzt. Es gibt spezielle Chips, die diese Berechnungen in Echtzeit sehr schnell auf spezieller Hardware durchführen. Und es gibt ein zweites Verfahren, das sich eben Raytracing nennt, was etwa gleich alt ist, was aber eine ganz andere Herangehensweise hat, bisher immer nur für den High-End eingesetzt wurde. Also viele Filme, Kinofilme wurden damit schon berechnet. Es hat einen besonderen Fotorealismus, bringt also die Szene in einer Art und Weise rüber, dass sie wirklich so aussieht, als ob sie ein Foto von dieser virtuellen Szene gemacht haben.
Ist es sehr kompliziert, so etwas zu berechnen? Wenn ich mir eine Szene vorstelle, da ist eine Wiese, da ist ein Baum und dann steht irgendwo die Sonne. Jetzt wird ja das Sonnenlicht abgefiltert von diesem Baum, dahinter ist ein Schatten. Wie schwierig ist es, so etwas zu berechnen, wenn man das Ding dann sogar noch bewegt, sodass sich das Bild ändert?
Das ist im Prinzip sehr, sehr einfach. Ich erkläre das meinen Studenten in einer 2-stündigen Vorlesung. Wenn man dann in die Details geht, wird es natürlich ein bisschen komplizierter und dann ist man da auch ein bisschen länger mit beschäftigt. Das Prinzip ist wirklich trivial einfach. Stellen Sie sich vor, Sie haben Ihren Bildschirm vor sich in dieser virtuellen Welt und dann schicken Sie von Ihrem Auge aus durch jedes einzelne Pixel auf Ihrem Bildschirm einen Strahl durch. Also der Bildschirm müssen Sie sich für transparent vorstellen. Und dieser Strahl geht dann in diese Szene hinein und Sie müssen rausfinden, welches der Oberflächen, welches der Objekte der Szene, also welchen Grashalm, welches Blatt am Baum Sie denn jetzt mit diesem Strahl getroffen haben. Und das ist eine sehr schwierige Sache, weil es können ja natürlich Millionen, hunderte Millionen oder auch Milliarden an einzelnen Flächen sein. Und das für jeden Bildpunkt schnell genug ausrechnen zu können, war bisher eine Herausforderung. die sehr lange gedauert hat. Also hat sehr lange Rechenzeit gebraucht und von daher war das Verfahren bisher nur, wie man so sagt, offline benutzbar. Also man hat an einem Bild eine Stunde oder teilweise auch einen Tag gerechnet.
Ich habe da die Erfahrung gemacht mit diesem Raytracing, das glaube ich so vor 8 Jahren oder sowas bei der Firma Intel. Da konnte man im Internet zum Beispiel seinen Namen als Text hinschreiben und dann ein bisschen was wählen. Und dann hat er riesige Buchstaben draus gemacht und hat dieses Raytracing-Verfahren so, naja, eine Viertelstunde brauchte der. Und da kam er wieder und hat mir dann meinen Namen in 3D geliefert. Das ist doch so etwas.
Das ist genau die Technologie, nur dass wir heute selbst von sehr komplexen Szenen Ergebnisse in Sekundenbruchteilen liefern. Deswegen sprechen wir da jetzt heute auch nicht mehr von dem traditionellen Raytracing, was eben mit dieser Langsamkeit verbunden ist, sondern von Realtime-Raytracing, wo Sie durchaus 20, 30 oder auch 40 Bilder pro Sekunde erzeugen können. Und das ist heute schon im produktiven Einsatz, etwa in der Automobilindustrie. Volkswagen hat ein großes Visualisierungszentrum auf dieser Technologiebasis erstellt oder auch zum Beispiel bei Airbus.
Was macht man all die Rechner damit?
Da können Sie jeden Rechner einsetzen, das kann der günstige Rechner von Aldi sein.
Ich meine jetzt so der Duo-Core, der jetzt so draußen ist.
Das ist genau das Richtige, was Sie dafür haben wollen. Je mehr Rechenleistung, je mehr Cores Sie in Ihrem Prozessor haben, desto höher ist die Rechenleistung. Das Schöne am Raytracing ist, dass er eben diese vielen Cores maximal ausnutzen kann. Bei diesen großen Installationen, diesen Visualisierungszentren, sind es 80 oder auch über 100 Prozessoren, die gleichzeitig an so einem Bild arbeiten, um dann eben diese Leistung, diese Performance und diese Qualität, Bildqualität eben auch liefern zu können.
Wie ist es Ihnen gelungen, die Rechenzeiten so drastisch zu verkürzen, dass man nun das in Echtzeit berechnen kann? Man kann die Mathematik ja nicht ändern, aber gibt es neue Verfahren, die effizienter sind?
Genau. Die Mathematik dahinter ist genau die gleiche. Wir berechnen also tatsächlich auch genau die gleichen Formeln, lösen wir sozusagen dahinter, wie das früher auch war. Aber wir machen das dramatisch viel effizienter. Der Trick dahinter ist, dass Sie nicht mehr jeden Strahl für jedes Pixel einzeln berechnen, sondern dass Sie ein ganzes Bündel an Strahlen zusammenfassen und dieses ganze Bündel gleichzeitig verfolgen. Und jetzt ist es so, dass dieses Bündel an Strahlen, also für benachbarte Pixel, dann eben auch durch die dreidimensionale Szene durch den gleichen Bereiche durchgeht. Daten deshalb zum Beispiel nur einmal angefasst werden müssen, einmal nur aus dem Speicher geladen müssen und bestimmte Berechnungen eben auch für alle Strahlen gleichzeitig einmal nur durchgeführt werden müssen und von daher eben sehr viele Berechnungen sich sparen können. Und auf einem einzelnen Rechner wird dadurch leicht über einen Faktor 30 und mehr schneller werden und dann noch in der Lage sind, eben viele Prozessoren zusammenzuschalten, sei es jetzt Multicore-Prozessoren auf einem handelsüblichen PC oder auch eben in sogenannten Clustern, wo dann mehrere Rechner in einem großen Gehäuse zusammengebaut werden.
Zum ersten Mal ist das so ein Beitrag, wo ich mir vielleicht wünschen würde, wir hätten auch ein bisschen Video, wir könnten sowas zeigen, so ein Raytracing, so ein kleines Spiel, wie sowas aussehen kann. Aber man kann das natürlich sehen, wenn man nächste Woche ganz einfach auf die Cebit geht und geht da in die Halle 9 an den Stand A60.
Halt am Stand B65, da zeigen die Mitarbeiter von Professor Husarek.
Da ist der Future Talk in der Halle 9, Stand A60.
Ja, aber sehen kann man die Sachen, Halle 9, Stand B65.
Haben Sie auch ein kleines Video im Internet?
Ja, es gibt die Webseite www.openrt.de, also openrt für Raytracing.de. Da findet man viele Publikationen von uns, aber eben auch Bilder und Videos, wo man sich die ganze Sache in Echtzeit angucken kann, aber eben vorgerechnete Videos. Und ja, es gibt auch für die Bastler unter den Zuhörern gibt es auch eine Version der Software zum nicht kommerziellen Benutzung, wo man selber kleine Anwendungen schreiben kann. Es gibt eine Schnittstelle, die sehr ähnlich ist zu der Standard 3D-Grafik-Schnittstelle OpenGL. Und darüber kann man den Raytracer selber programmieren, kleine Anwendungen selber machen.
Und Sie halten am 19. März, das ist ein Samstag, um 10.30 Uhr im Future Talk Halle 9, Stand A60, einen Vortrag zum Thema Echtzeitdarstellung von extrem großen Landschaften. Wer sich also dafür interessiert, für diese neue Technologie, der ist, glaube ich, bei Ihnen gut aufgehoben, auf der Cebit.
Genau, also diese großen Landschaftsvisualisierungen sind ein ganz wichtiges Thema bei uns. Wir nennen das Projekt intern Google Earth++, nämlich nicht nur den Ebenen mit Bildern behafteten Erdoberfläche sozusagen, sondern wir wollen alles das, was auf der Erde normalerweise draufsteht, Bäume, Menschen, Häuser und so weiter, draufstellen und dass sie sich das Ganze in vollem Realismus mit Schatten von der Sonne und allem anderen interaktiv angucken
vielleicht
können.
Da ist
noch viel Forschung zu leisten.
Vielleicht brauchen wir ja irgendwann gar nicht mehr nach Mallorca zu fliegen, vielleicht. Sondern sie machen uns das.
Vielen Dank, okay, vielen Dank, Professor, für diese Informationen. Und wir wollen jetzt mal versuchen, Felix Buschbaum zu erreichen, der, wie Wolfgang Back schon gesagt hat, diese 100 Lösungsbücher für Spiele geschrieben hat. Sicher einer, der ganz tief in der Materie drinsteckt, der freut sich sicher über solche Ansätze.
Ganz sicher, denn ich denke, diese Ansätze sind gerade für die Spielentwicklung und für die Spielentwickler eine ganz große Sache. Denn die Echtzeitberechnung von 3D in Spielen, das ist also noch eine ganz große Herausforderung. Und ich denke, das wird in den nächsten Jahren wirklich in die Spiele Einfluss nehmen. Ich denke, das ist ein spannendes Thema auch für Spieler.
Ja, dieses 3D gibt es ja schon bei Spielen. Nun sind das vorgefertigte Spiele. Und jetzt könnte man sich überlegen, dass in dem Spiel Neues passiert, was dann auch als 3D herauskommt in Echtzeit.
Und das, denke ich, ist gerade interessant, besonders für Online-Games oder Online-Rollenspiele, die in letzter Zeit ja gerade sehr beliebt sind, dass man da eben wirklich Echtzeitberechnungen machen, die nicht vorher fest sind, dass man da genau in dem Bereich ansetzt und dass man das also gerade dafür wirklich eine Technik ist, die Zukunft hat.
Ja, aber sag mal, die Cebit, da scheint sich in diesem Jahr auch ein bisschen was in puncto Spiele zu bewegen.
Natürlich, da wird auch kräftig gespielt, da ist ja auch im letzten Jahr ja schon gespielt worden und auch in diesem Jahr finden dann wieder der Samsung European Championship statt in Halle 22 auf einem ganz großen Areal von 8000 Quadratmetern. Und dahinter verbirgt sich im Prinzip die Europa-Qualifikation für die World Cyber Games, also im Prinzip die Weltmeisterschaft der E-Sportler, der professionellen Computerspieler, die im Oktober in Seattle stattfinden wird in diesem Jahr.
Sind das schon Profis, die da spielen?
Die da spielen, das sind wirkliche Profis. Insgesamt werden 250 Spieler antreten aus 25 europäischen Nationen. Das heißt, wenn man das jetzt einfach mal teilt, sind das also wirklich nur 10 Spieler pro Nation, die sich in den letzten Wochen und Monaten schon über einzelne Turniere und andere Events wirklich für die European Championship hier qualifiziert haben.
Sag mal, das kostet doch eine ganze Menge Geld. Wo kommt das her, um solche Veranstaltungen zu finanzieren? Wer bezahlt das?
Solche Veranstaltungen werden natürlich über Sponsoren finanziert. Das ist, wie hier der Namensgeber schon ist, die Firma Samsung zum Beispiel, die den Samsung European Championship macht. Dann kommt dazu die Firma AMD, dann die Spielehersteller Electronic Arts und Microsoft Xbox. Dazu Philips, Razer, Speedlink, also das sind im Prinzip Firmen, die alle im Spielebereich tätig sind, entweder was die Softwareentwicklung betrifft, Software-Publishing oder eben die Hardwareproduktion.
Da kann man auch hingehen in die 22, oder? Als Besucher?
Da kann man als Besucher hingehen, also es gibt also eine riesige Tribüne mit 500 Plätzen und da gibt es auch entsprechend große Leinwände, wo man dann die einzelnen Turniere und die einzelnen Wettkämpfe selbstverständlich miterleben kann. Und es lohnt sich auch hinzugehen. Es gibt nämlich jeden Tag Gewinnspiele, an denen also auch für die Zuschauer eine ganze Menge an Preisen zu gewinnen sein werden. Und man kann natürlich auch die ganzen Produkte, die die Hersteller hier für die Spiele produzieren, selbst auch an diesen Ständen ausprobieren und auch die Spiele selber spielen.
Das heißt also, ich könnte mich da selbst mal versuchen und könnte dabei auch etwas gewinnen.
Das könntest du machen, ja.
Du?
Ich weiß zwar nicht, ob du dich noch qualifizieren kannst für die World Cyber Games, aber ein Versuch ist es bestimmt wert.
Na, der Kollege Back, der guckt hier so ziemlich merkwürdig und sagt immer so merkwürdig, du.
Das gibt doch
nichts. Ich bin nicht so besonders der richtige Spieler eigentlich, muss ich sagen.
Ja.
Spiele sind nicht meine Welt, weil es ist eine virtuelle Welt, die auf einem Level ist, der unter dem meiner virtuellen Welt liegt. Wie sieht denn eigentlich die Diskussion in der Branche aus mit diesem Kriegsspiel? Und sowas. Die Politiker haben ja nun mittlerweile entdeckt, dass Kriegsspiele, wenn man sie immer wiederholt, möglicherweise den einen oder anderen dazu anhalten können, selbst Gewalt auszuüben. Was sagt man in der Szene dazu?
Ja gut, die Szene sieht das genau wie die Wissenschaft. Es ist halt ein etwas gespaltenes Thema. Es gibt sehr viele Untersuchungen zu diesem Thema. Die Hälfte sagt, es sind Auswirkungen da, die andere Hälfte sagt, es sind keine Auswirkungen da. Selbstverständlich ist die Spieleindustrie auch daran interessiert, ihre Produkte weiter auf den Markt zu bringen und man will natürlich durchaus auch den Politikern insofern entgegenkommen, dass, wenn es da Restriktionen gibt, dass man natürlich auch schon aus wirtschaftlichem Interesse entsprechend Spiele vielleicht entschärft. Aber im Prinzip, die Spieleindustrie, wie gesagt, daran interessiert, die Spiele weiter zu verkaufen. Aber man sieht das natürlich auch so, dass gewisse Spiele durchaus schon gar nicht in Kinderhände gehören, schon gar nicht in die Hände von Jugendlichen unter 18 Jahren. Und es wird ja auch durchaus auch von der Industrie darauf hingewiesen, dass diese Spiele zum Teil gar nicht für diese Zielgruppe praktisch produziert wird.
Jetzt, wo ich dich gerade an der Strippe habe, sag mir doch mal was zum Second Life. Da reden im Moment alle drüber und ich finde da sowas von kindisch, was da passiert. Bin ich da zu alt dazu oder ist das wirklich so toll?
Das ist jetzt eine, gut, ob man das jetzt toll findet, das ist jetzt eine ganz andere Frage. Second Life ist ja im Prinzip, das Spielprinzip funktioniert ähnlich wie bei The Sims oder bei The Sims 2, das Spiel kennen vielleicht einige, dass ich mir im Prinzip jetzt hier bei Second Life eine virtuelle Identität aufbaue. Ich kann mir dort selbst also meinen Charakter schaffen, den kann ich mir ähnlich machen, den kann ich ganz anders gestalten, ich kann mir eine Wohnung kaufen, ich kann mir Einrichtungen kaufen, ich kann mir Kleider kaufen, ich kann mich mit Freunden treffen, kann neue Freunde gewinnen, ich kann einen Beruf ergreifen, wem das Spaß macht. Ich sag mal, das ist vielleicht so ein bisschen Big Brother zum Mitmachen. Wem das Spaß macht, wer da was abgewinnen kann, sag ich mal, der soll's tun.
Gibt es da auch die Möglichkeit, dass man Geld verdient?
Man kann da auch Geld verdienen. Man kann also durchaus einen virtuellen Job annehmen und zum Beispiel Gegenstände entwerfen. Also man kann zum Beispiel Architekt werden und kann dann Häuser entwerfen, die man dann gegen zunächst virtuelles Geld, was sich später sogar jedoch gegen wirklich harte Euro oder harte Dollar eintauschen lässt, diese kreierten Häuser zum Beispiel an andere Second Life-Bewohner verkaufen.
Ja. Wo kommt das Geld her?
Von den Mitspielern.
Das generiert sich automatisch von den Mitspielern. Das ist im Prinzip ein geschlossener Kreis, wo Geld auf der einen Seite reinfließt und auf der anderen Seite aber auch halt Geld bezahlt wird. Und natürlich ist auch die Teilnahme an Second Life nicht kostenlos.
Also Felix und Wolfgang hier, wenn euch ein Bakilo Batschenko im Second Life begegnet, dahinter stecke ich.
Das so. Heißt, du geisterst da schon rum.
Ja, ich habe das einfach mal probiert. Und da kann man ja so Namen annehmen, Bakilo Batschenko klingt gut und das ist es eigentlich, was mich an dem Spiel fasziniert. Das ist mein Name in dem Spiel. Ansonsten fasziniert mich nichts. Vielen Dank, Felix. Aber ich weiß, du bist ein großer Spieler. Du warst das bei uns in der Redaktion schon immer.
Mach weiter so. Schönen Tag.
Wünsche ich auch. Schönen Tag auch.
Tja, auch wenn ich nicht so richtig der Spieletyp bin, aber wenn so ein Spiel dann in die Realität übergeht, so groß wird, wenn man da reinklettern kann und irgendwo ein Knüppelchen hat und Knöpfchen, wo man drauf rumdrücken kann, da bewege ich mich dann doch schon mal darauf zu.
Ja, ich habe dich ja mitgenommen. Ja, vor allen Dingen, wenn da 500 Leute einem erzählen, wie schön das ist, wenn man in so einen Simulator einsteigt und damit in die Lüfte geht.
Es geht um einen Flugsimulator, kein Fluchsimulator, sondern einen Flugsimulator. Da läuft dann in einer Kapsel auf einem Display der Microsoft-Flugsimulator und man hat Steuerknüppel und das Ding, das kann sich also tatsächlich um zwei Achsen vollkommen frei bewegen und rüttelt und stampft und es ist schon heftig.
Ja, ich habe da vorher mal gefragt, mit was wir da eigentlich fliegen und das haben wir mal mitgebracht als Einspielung.
Wir werden gleich in die Simulation einsteigen und werden versuchen, ja, nach oben zu kommen, irgendwo hin. Was sind das für Maschinen?
Also geflogen wird in der Simulation eine Extra 300, das ist ein Kunstflugzeug. Am meisten oder am besten bekannt wahrscheinlich auch von dem Red Bull Air Race, was ja auch bei der Simulation nachgeflogen wird, wo es halt gilt, einen bestimmten vorgesteckten Parcours möglichst schnell abzufliegen.
Die Maschinen kommen aus Amerika?
Die Simulatoren jetzt selber kommen aus Amerika, ja.
Und was musste hier in Deutschland gemacht werden, damit sie hier in Deutschland auch fliegen konnten?
Also es musste natürlich einmal die Steuerung synchron gemacht werden. Also es sind drei Rechner verbaut pro Simulator. Einer übernimmt dort die Steuerung, einer die reine Visualisierung und natürlich eine die Sprachkommunikation, die zwischen den Piloten möglich ist.
Und was sehen wir in der Maschine? Haben wir da Bildschirme, wo wir sehen können, wo wir hinfliegen?
Ja genau, also vorne in den Simulatoren ist eine Leinwand und im hinteren Bereich befindet sich dann ein Beamer, ein Projektor, der dann das Bild vorne auf die Leinwand projiziert.
Was hören wir da? Hören wir das Motorengeräusch?
Sehr laut sogar, ja.
Ich glaube, man hat ganz gut gehört, dass wir da nicht alleine sind, sondern da wummte die Musik. Und da waren auch viele Leute, die darauf gewartet haben, dass sie fliegen konnten in den Flugsimulator in Ahaus bei Tobit. Und da ist am Wochenende so richtig was los. Und,
Zumal es auch noch recht günstig ist. Ja. Also so eine Kabine für zwei Personen kostet gerade mal 6 Euro. Ja. Auf einer Kirmes ist es deutlich teurer.
Ja, und das ist mit Qualm und alles Mögliche da. Also es ist eine richtige Action, was da so abläuft.
Ja, und man hat vorher ein Briefing, wird eingewiesen und so. Und hinterher wird dann der Flug besprochen. Also insgesamt, das ist wirklich eine Erlebniswelt, die man dort aufbaut.
Ja, und das Aufnahmegerät hat sich Mühe gegeben.
Ja, ich wollte dir ja immer so einen Eimer geben. Ich habe gesagt, das ist auch ein Aufnahmegerät, aber.
Denn wir hörten von anderen, hörten wir, dass da schon grüne Männer ausgestiegen sind.
Ja, aber die und, haben da Tüten drin, aber wir haben keine gebraucht.
Nee. Okay, jetzt hören wir mal rein, wie wir geflogen sind. Wenn da so zwei kleine Kinder plötzlich zu Erwachsenen werden oder umgekehrt, dann hört sich das so an.
Wir sind ja nicht die leichtesten, aber ich glaube, das kriegen wir hin.
Wir sehen eine Menge Luftballons am Firmament. Die können wir alle abfliegen.
51 Stück.
Es sind 51 und die maximale Zahl, die gepackt wurden, sind 49. Also, es fängt an, die Maschine geht aufs Rollfeld. Und, hey. Das war schon mal ganz schön ruckig. Da fliegt ein Vogel da, oder was? Was ist das?
Das ist ein UFO.
Ein UFO.
Area 51.
Aha. Da müssen wir sehen, dass wir nicht das UFO irgendwie touchieren.
Und?
Ja, es geht nach oben. Hey. Hey, ich sehe den Himmel. Und sehe dieses fürchterliche UFO, das dauernd hin und her fliegt. Da, es wird... Es kommt näher und näher. Müssen wir dem ausweichen?
Nee, das kann doch selbst mal. Also wir sind jetzt Geschwindigkeit ungefähr 110 Meilen pro Stunde und nähern uns den ersten Luftballon.
Also ich muss sagen, das macht fürchterlichen Spaß hier. Immer noch nur geblitzt. Sind wir zu schnell? Sind wir zu schnell?
Der nächste.
Batsch! Nee, wir kriegen keinen Punkt. Es geht bergab. Die Sandwüste kommt auf uns zu. Patsch.
Den haben wir noch.
10 Punkte.
Ja, also, geht. Ja.
Hey! Ah. Oh, ist nicht mehr weit bis zum Boden, aber er zieht die Maschine wieder hoch. Hey. 20 Punkte. 10 Punkte dazu gewonnen. Toll. Und wieder sind wir geblitzt wegen. Dann hängt man hier in den Bügel drin und es drückt ganz schön auf die Schultern.
Ja.
Ah, aber Luftballons brauchen wir. Wir haben erst 20 Punkte.
Ja, ist aber für jeden 10.
Ist nicht genug.
Ja, ich war eben zu hoch. Ich will mal sehen, dass wir ein bisschen weiter runterkommen. Wir können ja auch mal das UFO jagen, aber dafür sind wir zu langsam.
Ja, 46 Sekunden.
Oh, Zeit vergeht aber schnell hier.
Die Luftballons sind wieder vor uns und Wolfgang fliegt ganz sicher auf die Luftballons zu.
Ich muss ihn nur noch treffen.
Bist du denn wieder zu hoch, oder?
Ja, aber hier...
Hier kommt einer. Ja, hier kommt einer. Den schaffen wir. Hopp, weg mit. Weg. Weg. Nein. Wahrscheinlich weißt du gar nicht, wo du hinfliegen musst, ne? In welcher Höhe, wo unsere Nadel steckt, die Luftballons.
Problem ist natürlich, das ist ja nicht dreidimensional, dass man also nicht die Höhe abschätzen kann und die Entfernung auch nur erahnen kann. Schnell, 140 Meilen im Moment.
Ich will Punkte sehen. Ah, 30 Punkte. Jawohl, sehr gut, sehr gut.
Attention, clearance time has started.
Wer startet?
What? Da, wieder ein Blitz. Ui, jetzt geht's da hoch. Mein Gott, nochmal. Wo wollen wir hin? Zum Mond oder was?
Ja, Höhe haben wir genug. Wir steigen im Moment sogar noch.
Oh, was machen die mit uns? Da, Achtung! Ein Flugzeug hier. So eine kleine Sportmaschine, ein Propeller-Sportmaschine.
Mitten in der Luft angehalten worden.
Mitten in der Luft. Das war's wohl.
So ein Flugsimulator ist ja eine Art Roboter. Und Roboter ist ein Thema, was die Menschheit seit vielen Jahrhunderten begeistert, ja fasziniert. Wir wünschen uns ja Maschinen, die unsere Arbeit tun können. Und wir haben ja mittlerweile eine ganze Menge. Aber die Humanoiden, die lassen auf sich warten. Also Roboter, die so aussehen, so ähnlich aussehen wie wir. Wenn sie sich in unserer Welt zurechtfinden sollen, in einer Welt mit Türen und Treppen, mit unebenen Böden, dann müssten sie eigentlich gehen können, so wie wir. Denn mit Rädern, wir sehen es an unseren behinderten Mitbürgern, für die muss man extra Zugänge schaffen, weil die Welt ist nun mal nur für jemand, der geht, gedacht.
Weißt du noch, als wir mit einem Professor für Robotik mal gesprochen haben, der sagte uns, das, was er sich wünscht, das wäre ein Roboter, der den Raum verlassen könnte.
Ja.
Und zwar egal, wo er ist. Und ja. Der muss wissen, wie eine Schiebetür aufgeht. Der muss wissen, wie eine Tür mit einem besonderen Knauf aufgeht. Der muss wissen, wie vielleicht ein Rollo hochgezogen werden muss. Und das ist gar nicht so einfach, obwohl wir sagen könnten, ist doch nicht schwer, einen Raum zu verlassen. Da geht man durchs Fenster oder irgendwie.
Ja.
Und das macht heute noch Schwierigkeiten, das zu realisieren.
Ja, das ist aber nur der eine Teil. Der andere Teil, worum es hier jetzt geht, das ist die reine Mechanik. Um eine Maschine gehen zu lassen, setzt man heute sehr viel Energie ein. Viel Regeltechnik ist notwendig. Aber der Mensch hat gar nicht so viel. Und viele Tiere haben auch noch viel weniger diese Regeltechnik und können trotzdem gehen. Sehr energieeffizient sogar. Und da hinter dieses Geheimnis kommt man so langsam. Verschiedene Forschungsansätze gibt es. Einer davon, der äußerst interessant ist, das ist Dexter, der Roboter Dexter.
Wir hatten doch schon mal einen da bei uns in der Computernacht. Das war ja auch ein Humanoider.
Ja.
Und der konnte gehen, der hing aber noch irgendwo an einem Seil, hing er oben fest, war
und
noch so
kein richtiger. Der Rechner war außerhalb,
hat eine dicke Strippe, die ihn versorgte. Jetzt hat man etwas Eleganteres gefunden.
Ja, eine Mechanik mit flexiblen Gliedern und Gelenken, mit dem die quasi selbst geht. Auf einer schrägen Ebene kann der selbst ohne Energiezuführung von außen hinablaufen, einfach dadurch, dass er den Bewegungsablauf eines Menschen nachahmt. Und du hast das Video ja gesehen, das, was dich begeistert hat, er trägt sogar menschliche Schuhe, ja?
Ja, aber welche Latschen der anhat.
Naja,
also nicht das Feinste, die hat er irgendwo im Ausverkauf,
glaube ich. Hat eben Größe, ja, oder von dem Professor irgendwelche Ausgetretenen bekommen.
Wir könnten auch sagen, dass sich das jeder anschauen kann. Wir geben auf unserer Internetseite, solange das hier zu lesen, oder
willst du es unter anybots.com/dexterwalks.html, aber wir geben es nochmal auf den Webseiten bekannt, wo man sich diese Videos, zwei Stück sind es, ansehen kann. Also er kann springen,
Er
kann gehen und es erinnert viel an das wirklich menschliche Gehen. Wenn man das also sehr energieeffizient machen kann, dann ist der Rest eigentlich nur noch eine Weiterentwicklung. Wenn man dann sich vorstellt, dass eine Bildmustererkennung in Echtzeit heute in vielen Bereichen schon möglich ist, sind wir unserem Traum, einen Sklaven zu haben, aber einen, der uns ethisch, moralisch nicht belastet, viel näher gekommen.
Und dann ist noch etwas, was man da sehen kann in dem Video, da kommt irgend so ein anderer Roboter und stößt diesen gehenden Roboter an und es ist ganz toll, er fällt nicht um.
Ja, der gleicht das aus, als würde
er so machen, wie ich es mache.
Ja, also das ist schon eine großartige Entwicklung. Man sollte sich das ansehen. Das ist sicherlich eine Geschichte, die Zukunft hat. Und nur als Hinweis darauf, das ist nicht so ein kleines Fuzzi-Teilchen, sondern dieser ist 1,78 Meter groß und wiegt 61 Kilogramm. Also schon ein großer Apparat, so wie andere Roboterhersteller es bisher noch nicht geschafft haben.
Ich habe jetzt hier was gelesen, da wird mir so einiges klar. Ich hatte nämlich kurz vor Weihnachten im vergangenen Jahr ein Interview angefragt bei Galileo. Und Galileo ist ja unser Gemeinschaftsprojekt, um zum Beispiel das GPS zu ersetzen
in Europa.
Und es gehört zu den wichtigsten Hochtechnologieprojekten der EU. Und ich bekam damals von der Firma, die das Projekt gemeinsam fördert, eine Auskunft, dass der Herr, der mir zur Verfügung stehen sollte für das Interview, das Kontingent ausgeschöpft hatte für 2006.
Toll, der kann nicht mehr reden.
Ne, der hat wahrscheinlich 5 Interviews und wenn das Kontingent ausgeschöpft ist, dann darf er keins mehr geben.
Toll.
Oder kann keins mehr geben. Und jetzt wird mir so einiges klar, wenn man das hier liest, denn da scheint es ganz schön krumm zu sein, da in der Operation Company. Und unser Verkehrsminister Tiefensee, aufgrund der Uneinigkeit und der mangelnden Führungsorganisation liegen die Verhandlungen zum Abschluss eines Konzessionsvertrages seit Wochen brach. Die haben keine Konzession mehr. Mhm. Die dürfen mit dem Tiefensee wahrscheinlich gar nicht mehr reden, weil das Kontingent ausgeschöpft ist. Ja, was halten wir denn davon?
Also es sind verschiedene Merkwürdigkeiten. Es sind hier in der Hauptsache wirtschaftliche und politische Interessen, die zurzeit dafür sorgen, dass es ziemlich hakt in diesem Fortgang. Obwohl es für Europa von einer immensen wirtschaftlichen Bedeutung wäre, wenn dieses System endlich zum Tragen käme, eine wesentlich höhere Genauigkeit und viele andere Dienste könnten davon profitieren. Aber wir hoffen ja, dass der Herr Tiefensee in der Lage ist, diese Probleme schnell mit lösen zu helfen. Denn Galileo ist technisch weitaus besser als das, was wir bisher an Navigationssystemen haben.
Ja, nun kann es nicht alleine machen, sondern das ist ja nun ein europäisches Projekt, da müssen alle anderen ja mitmachen. Und
Im Moment
klingt so, als würde das ein bisschen länger dauern.
Ja, im Moment sind wir ja da an der Lage, dass wir sowas antreiben können.
So, das war's. Und nächste Woche von der CeBIT?
Nächste Woche von der Übermorgen geht's los. Wir fahren hoch.
Ja, und hüp.
Und
was Daumen denn? Hoch.
Zickezacke.
Ruckezuck.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik: Manfred Kläuber. Produktion: Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2007.